HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Wir müssen jetzt vor allem nach vorne schauen.
Ich finde das gut. Ich finde es gut, dass die CSU nicht mehr ganz allein regieren darf.
Oft ist der Personalwechsel das eine. Da können wir gerne drüber diskutieren, aber das mache ich nicht heute Abend.
Und da bumpert jetzt erstmal mein Herz, weil ich mir sage, wow, vielen Dank an die Wählerinnen und Wähler, dass sie uns dieses Vertrauen geschenkt haben.
Schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte der bayerischen Demokratie für die SPD. Selbst in der Weimarer Republik stand die SPD besser da.
Sich hier auch heute Nacht noch vor den Fernsehkameras zu erklären, Spielchen zu unterlassen, uns vielleicht gegen die Grünen ausspielen zu wollen und zu sagen, wie bekommen wir am billigsten jemand an die Angel, da spielen wir nicht mit.
Ich finde es ein sehr gutes Ergebnis, zumal wir in Bayern die Freien Wähler haben, die natürlich auch immer eine gewisse Korrektur zur CSU sind.
Zeit, dass das Ruder rumreißen, dass wieder anders wird.
CSU und Freie Wähler, die sind sich von den Themen am nächsten. Das heißt, es ist eigentlich jetzt schon ausgemacht, wie es ausgehen wird.
Und wieder ein strahlender Tag in Bayern und im Rest der Republik. Für die SPD ist das besonders bitter. Wer gibt schon gerne zu, fassungslos vor einer fürchterlichen Niederlage zu stehen, während sich die Sonne ungerührt von der politischen Wirklichkeit der Genossen abkoppelt? Der CSU geht es nicht so viel besser. Sie muss den Verlust der absoluten Mehrheit verkraften. Zahlreiche christsoziale Landtagsabgeordnete, die Landtagspräsidentin eingeschlossen. Sie gingen heute in ihre Büros, übten schon mal den Abschied. Und wenn sie sich nicht sehr beherrschten, glitzerten ihre Tränen im erbarmungslosen Sonnenlicht. Für Grüne, Freie Wähler und die AfD ist das Wetter wiederum Ausdruck ihrer sorglosen Stimmungslage. So geht sogar im Blick in den blau-weißen Himmel ein Riss durch die Gesellschaft. Das war gestern zumindest optisch anders. Da saßen die meisten Bayern gut gelaunt und friedlich durchmischt in Biergärten und freuten sich des Lebens. Vielleicht stimmt das ja so gar nicht mit dem Riss. Wenn CSU und Freie Wähler miteinander in München regieren, wofür fast alles spricht, dann können sich die Grünen weiter gut gelaunt in der Opposition einrichten und alle zusammenschauen einträchtig zu, wie sich die SPD endgültig zerlegt. Das könnte in Bayern so passieren. In Berlin aber, da sieht die Welt ganz anders aus und dazwischen liegt die nächste Wahl. In Hessen am 28. Oktober. Viel Stoff für diese Ausgabe des Tags also. In Hessen muss die CDU jetzt alles, ja mehr als alles geben. Und in der SPD bangen viele, dass sie vom Strudel der bayerischen Niederlage abwärts gezogen werden könnten. Da geht jene Furcht um, die Bayern schon hinter sich hat. Dort sind die Verhältnisse seit gestern Abend klar, jedenfalls was die ungefähre Sitzverteilung im Bayerischen Landtag angeht. Nicht so klar ist aber, ob das Personaltableau der CSU so bleibt, wie es bisher war. Der Tag danach in München. Eva Lell.
In der Stadt München haben die Grünen die CSU überholt. Insgesamt holt die Ökopartei 6 Direktmandate in Bayern und ist zweitstärkste Kraft im Landtag. Ihr Ziel, im Freistaat mitzuregieren, das haben die Grünen verfehlt. Am Tag nach der Wahl scheint eine Koalition aus CSU und Freien Wählern so gut wie sicher. Der grünen Spitzenkandidat Ludwig Hartmann.
Das ist durchaus eine lebhaftere Demokratie und deshalb ist natürlich eine Koalitionsregierung mit den Freien Wählern allemal besser als die Alleinregierung der CSU. Das wird das Parlament deutlich beleben und wir werden versuchen, auch dann natürlich unsere Themen und Inhalte, weil wir wirklich gestärkt im ganzen Land sind, deutlich nach vorne zu bringen.
Abschaffung der Kita-Gebühren und mehr Investitionen in den ländlichen Raum, das wollen die Freien Wähler in der Koalition durchsetzen. Selbstbewusst fordert Hubert Aiwanger 3 bis 5 Ministerien. Sorgen der Basis, ein Bündnis mit der CSU könnte den Freien Wählern schaden, versucht er zu zerstreuen.
Wir sind weder aufs Regieren angewiesen, noch einmal im Sack, immer im Sack. Wir sagen das ganz klar. Wir haben für Bayern große Pläne, gute Politik zu machen. Sollte sich aber herausstellen, dass die CSU mit uns Schlitten fahren will, sind wir die Ersten, die vom Schlitten absteigen und lassen die alleine an die Wand fahren.
Die CSU bemüht sich, keine internen Personaldiskussionen aufkommen zu lassen. Nach einer mehrstündigen CSU-Vorstandssitzung sagte CSU-Chef Horst Seehofer,
Wir werden nach der Wahl des bayerischen Ministerpräsidenten entweder noch in der Restzeit November oder Anfang Dezember diesen Jahres in einer geordneten Form, in einem geeigneten Gremium eine vertiefte Analyse anstellen mit all den Vorschlägen, die es strategisch, programmatisch und auch personell geben mag.
Damit versuchen Seehofer und die CSU Zeit zu gewinnen. Erste Rücktrittsforderungen an der Basis sind bereits laut geworden. Heute beraten die Bezirksvorstände der Partei. Neben der CSU ist die SPD der große Verlierer der Bayernwahl. Auch die SPD will schonungslos analysieren, Bayern-SPD-Chefin Natascha Kohnen.
Wir werden über alles reden. Und alles heißt über alles.
Also auch über Personal. Die Bundesparteivorsitzende Andrea Nahles sieht einen großen Anteil der Wahlschlappe in Bayern, in Berlin und der GroKo. Sie verspricht:
Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Was können wir besser machen? Wir müssen mehr Tempo auch machen bei der inhaltlichen Neuaufstellung. Wir müssen kämpfen.
Die Jusos und einzelne bayerische Funktionäre haben bereits ein Aus für die Große Koalition gefordert. Der bisherige SPD-Fraktionsvorsitzende Markus Rindersbacher hat am Nachmittag erklärt, er werde für diesen Posten nicht mehr zur Verfügung stehen. Neu im Landtag sind AfD und FDP, der AfD-Landesvorsitzende Martin Sichert.
Dieses Ergebnis gibt uns Kraft. Es gibt uns auch die Stärke, dass wir jetzt überall in Bayern Büros aufmachen können und flächendeckend dort in diesem riesengroßen Bundesland überall für die Menschen vor Ort noch stärker da sein können als bisher.
Bis nach Mitternacht musste die FDP bangen, ob sie den Einzug ins Maximilianeum schafft. In Berlin gab sich der bayerische Spitzenkandidat Martin Hagen am Tag danach selbstbewusst.
Ich glaube auch, dass es gut ist, dass Bayern eine aktive, lebendige und kritische Opposition hat. Denn neben der selbstherrlichen Regierung war eben auch ein Problem der letzten Periode, dass wir eine schlafmützige Opposition hatten.
Morgen trifft sich ein Teil der Fraktionen des neuen Landtags zum ersten Mal. Am Mittwoch sollen Sondierungsgespräche stattfinden.
Und Kontinuität gibt es in Bayern nach der Wahl. Auch, wie wir eben gehört haben, nach vorne schauen. Diese Floskel, die ist leider nicht Vergangenheit. Die Kollegen vom ZDF fragen heute Abend, was nun, Herr Seehofer? Und wahrscheinlich sagt er ja, was soll denn sein? Ich bleibe vorerst, was ich bin. Innenminister in der Großen Koalition in Berlin und Parteivorsitzender der CSU in München. Benjamin Höhne, stellvertretender Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung an der Uni Halle-Wittenberg. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Sie begleiten uns heute durch die Sendung. Fangen wir an. Was spricht denn dafür, dass die CSU jetzt keine Personaldebatte führt?
Ich denke, sie wird nicht ganz drum hinkommen, die irgendwann zu führen. Aber so akut geht es an der Sache ein wenig vorbei, weil die Ursachen für das Wahldebakel ja wesentlich tiefer liegen. Und da muss man schon konstatieren, dass Bayern gesellschaftlich bunter geworden ist. Katholiken trifft man immer seltener und noch seltener in der Kirche. Zugezogen aus der ganzen Republik haben mit urbayerischen Traditionen nicht unbedingt so viel am Hut. Und das führt dann im Ergebnis dazu, dass die Bindungen an die CSU nachlassen. Das kennt man zwar auch von den anderen Parteien, findet bei der CSU aber mit etwas Verzögerung statt. Wenn wir jetzt in die Sozialwissenschaft hineinschauen, ist das Ganze nicht überraschend. Für die CSU ist es dennoch eine Katastrophe, auch weil Parteien ja dazu neigen, nicht unbedingt in langfristigen Linien zu denken. Und wenn man jetzt diese gesellschaftlichen Veränderungsprozesse betrachtet, dann muss man schon konstatieren, dass da kräftig am Nimbus der CSU als Bayernpartei gekratzt wird, in die sie sich ja jahrzehntelang profiliert hat. Also was nicht mehr funktioniert, ist sozusagen diese Gleichsetzung. Bayerische Interessen ist gleich CSU.
Nochmal bleiben wir bei der Personaldebatte. Müsste die CSU sie womöglich führen, wenn die SPD in Berlin sagen würde, also mit Seehofer, mit dem ist keine große Koalition mehr möglich, so wie mit Herrn Maaßen im Bundesverfassungsschutz, vielleicht auch um von sich abzulenken?
Ich denke, das wäre keine erfolgversprechende Strategie. Zumindest muss man sich ja klar machen, dass Herr Seehofer nach wie vor Vorsitzender der CSU ist. Und solange die CSU hinter ihm steht, würde eine solche Strategie der SPD bedeuten, dass sie direkt in das Ende der Koalition wahrscheinlich führen würde. Also man kann sozusagen ja nicht darüber befinden, den Vorsitzenden einer anderen Partei abzulösen. Also solange die CSU hinter Seehofer steht, wird das meines Erachtens nach nichts. Und mein Eindruck ist auch der, dass er nicht bereit ist, die Rolle des Bauernopfers für das Wahldebakel am gestrigen Tage zu übernehmen.
Die CSU kann in Bayern aber auch die Linie ausgeben, wir haben verstanden, wir üben uns in Demut, ein Wort, das der bayerische Ministerpräsident gestern Abend gleich bemühte, und wir werden uns in der Koalition, wahrscheinlich mit den Freien Wählern, vor allem auf die Lösung landespolitischer Probleme konzentrieren. Das wäre doch das, was die Wähler wollen, oder?
Na, im Prinzip ja. Ich denke, man kann auch sagen, dass die Mehrheit auch keine Alleinregierung mehr wollte. Mhm. Also für die Mehrheit in Bayern ist es eben, glaube ich, heutzutage schwieriger geworden, dass es da eine Partei geben soll, die so ein Abo auf die Macht hat. Also das ist das eine. Und dann, glaube ich, gibt es auch in der Tat einen gewissen Verdruss mit dem Politikstil, den bayerische Politiker an der Spitze an der einen oder anderen Stelle immer wieder gezeigt haben. Und das kommt aber meines Erachtens nach daher, dass man es hier mit einer verunsicherten Partei zu tun hat, in der alte Gewissheiten verloren gegangen sind.
Sie meinen jetzt die CSU?
Die CSU, richtig. Mhm. Und nach außen geben sich Spitzenvertreter trotzdem kraftstrotzend und betonen ihre Position. Und das, habe ich das Gefühl, kommt bei den Menschen nicht immer unbedingt so gut noch an.
Alte Gewissheiten, mal kurz nachgefragt, was wären die in der CSU? Wir regieren immer.
Wie bitte?
Wir regieren immer.
Immer CSU als angestammte Regierungspartei in Bayern. Das war immer so, das soll immer so bleiben, aber ich glaube, das ist eine Rechnung ohne den Wähler.
Der CSU-Vorstand hat jedenfalls Markus Söder an diesem ereignisreichen Tag den Rücken gestärkt und ihn einstimmig für das Amt nominiert. Die Reihen schließen, das ist die Botschaft. Ist das strategisch richtig?
Ja, wie gesagt, also ich glaube, alleine Personaldebatte jetzt an der Stelle reicht nicht aus, um die Probleme der CSU zu benennen. Dazu gehört mehr, dazu gehört auch eine saubere Analyse. Und erstmal ist das, glaube ich, aus Sicht der Partei gedacht ganz sinnvoll, dass man die Reihen schließt, weil insbesondere in der Klientel, um die es hier geht, die primär die CSU wählt, Geschlossenheit schon ein wichtiges Gut ist.
Und dann muss man ja auch festhalten, in einer Koalition mit den Freien Wählern wird die CSU weitgehend ihren Kurs fortsetzen können. Da kommt thematisch kein Bruch.
Naja, wenn man Herrn Söder gestern richtig verstanden hat, soll es ja auch eine bürgerliche Koalition geben, wo man durchaus darüber reden kann, ob die Grünen auch bürgerlich wären. Aber ich dachte, oder es war schon klar, dass es dann in Richtung Freie Wähler geht. Und diesbezüglich lässt sich sicherlich festhalten, dass die Freien Wähler Fleisch vom Fleische der CSU sind. Also insofern nicht thematisch mit einem Bruch zu rechnen ist, sicherlich an der einen oder anderen Stelle mit einer Korrektur. Und das tut sicherlich der Landesregierung dann auch gut, wenn es ein internes Gegengewicht gibt, aber das wird jetzt keine Revolution sein.
Und Bayern geht nicht unter. Benjamin Höhne, besten Dank bis hierher. Wir reden nachher gleich weiter über die Auswirkungen der Bayernwahl auf die kommende in Hessen. Wir lassen hier jetzt den berühmten Fährtenleser William von Baskerville auftreten. Im Jahre des Herrn 1327 ist er in Umberto Ecos Roman Der Name der Rose unterwegs als Sonderbotschafter des Kaisers, um in einer politisch sehr heiklen Mission zu vermitteln. Und er weiß, das wird schwierig. Da muss ich auf jedes Detail achten. Und so liest er schon aus den Spuren vor dem Kloster, was drinnen los ist. Er arbeitet also so, wie es gute politische Reporter tun sollten.
Als nun unsere Mulis die letzte Steilkehre erklommen und wir an eine Kreuzung gelangten, an welcher rechts und links zwei Seitenpfade begannen, verharrte mein Meister einen Augenblick und betrachtete aufmerksam die Ränder des Weges, den Weg selbst und die Bäume darüber. Eine Reihe von immergrünen Pinien formte an dieser Stelle so etwas wie ein natürliches Dach, überzogen mit einer dünnen Schneeschicht. »Reiche Abtei«, sagte er. »Dem Abt gefällt es glanzvoll, in der Öffentlichkeit aufzutreten.« Da ich es bereits gewohnt war, ihn zuweilen höchst sonderbare Bemerkungen machen zu hören, schwieg ich dazu. Auch weil wir nach wenigen Schritten plötzlich Stimmen vernahmen und gleich darauf hinter einer Wegbiegung ein aufgeregt gestikulierender Trupp von Mönchen und Laienbrüdern erschien. Einer von ihnen trat sofort, als er uns erblickte, auf uns zu und begrüßte uns mit ausgesuchter Höflichkeit. »Willkommen, meine Herren! Wundert euch nicht, dass ich mir schon denken kann, wer ihr seid, denn man hat uns euren Besuch angekündigt. Ich bin Remigius von Varagine, der Zellerar dieses Klosters.« »Ich danke euch, Herr Zellerar«, erwiderte freundlich mein Meister, »und eure Höflichkeit schätze ich umso mehr, als ihr, um mich zu begrüßen, eure Suche unterbrochen habt. Aber macht euch keine Sorgen. Das Pferd ist hier vorbeigelaufen und auf den rechten Seitenpfad abgebogen. Es kann nicht weit gekommen sein, denn bei der Müllhalde wird es stehen bleiben. Es ist zu klug, um sich auf den Steilhang zu wagen. »Wann habt ihr es gesehen?«, fragte der Zellerer. »Wir haben es gar nicht gesehen, nicht wahr, Adson?« erwiderte William zu mir gewandt mit heiterer Miene. »Aber wenn ihr Brunellos sucht, so werdet ihr das edle Tier dort finden, wo ich es euch gesagt habe.« Der Zellerer zögerte, schaute William verblüfft ins Gesicht, warf einen Blick in den Seitenpfad und fragte schließlich, »Brunellos? Woher wisst ihr?« »Nun«, antwortete William, »es liegt auch auf der Hand, dass ihr Brunellos sucht, das Lieblingspferd eures Abtes, den besten Renner in eurem Stall. Einen Rappen 5 Fuß hoch, mit prächtigem Schweif, kleine runde Hufe, aber sehr regelmäßiger Galopp, schmaler Kopf, feine Ohren, aber große Augen. Er ist nach rechts gelaufen, ich sage es euch. Und auf jeden Fall solltet ihr euch beeilen.«
»Genau hinschauen und dann erst Schlüsse ziehen. So macht es der gelehrte Franziskaner William von Baskerville. Das versucht das Spitzenpersonal der hessischen Parteien nach diesem Wahlabend in Bayern sicher auch. Nur ist das nicht so einfach, wie es im Roman Der Name der Rose zu sein scheint. Welche Schlüsse sollte denn die hessische SPD ziehen? Und welche die CDU, deren Schwesterpartei gestern eingebrochen ist? Wobei, über ein Wahlergebnis der CSU mit rund 37% würden die Schwarzen in Hessen vor Freude weinen. Niklas Buschlüter aus Wiesbaden.
Nach Bayern ist vor Hessen. Und vor allem sei Hessen nicht gleich Bayern, betonen viele Landespolitiker in Wiesbaden. Der Vorsitzende der hessischen SPD, Thorsten Schäfer-Gümbel, findet, in seinem Land gäbe es ganz andere Probleme als im Freistaat.
Wir haben es dort mit einer CSU zu tun, die nur wirklich alles dafür getan hat, wochenlang und monatelang die gesamte Republik in den Personalquerelen innerhalb der Unionsfamilie in Geiselhaft zu nehmen. Und es ist auch dort der Sozialdemokratie schwergefallen, in dieser besonderen aufgeladenen Situation ihre Themen zu transportieren.
Das laufe in Hessen anders, wie auch die letzten Umfragen zeigten, bei denen die SPD um die 23% liegt. Schäfer-Gümbel wünscht sich jetzt erstmal, dass in Berlin und da vor allem im Willy-Brandt-Haus alles ruhig bleibt. Ruhe im Berliner Karton wünscht sich auch der CDU-Spitzenkandidat Volker Bouffier. Der amtierende Ministerpräsident Hessens resümiert:
Streit wird bestraft. Ich bin überzeugt, konstruktive Arbeit wird belohnt,
sagt Bouffier und berichtet, dass sein Landesverband sich immer durch große Geschlossenheit ausgezeichnet habe. Sogar die Koalition mit den Grünen in den vergangenen 5 Jahren sei ohne großen Zoff abgelaufen. Das sieht der grüne Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir ähnlich. Seine Partei kann sich über die Ergebnisse aus Bayern, 17,5%, am meisten freuen.
Die Bayern haben uns eine super Vorlage gegeben für die hessische Landtagswahl. Ein Rekordergebnis für die Grünen und den Ball nehmen wir gerne auf und wollen ihn dann natürlich auch verwerten. Also wir kämpfen jetzt auch dafür, dass wir das beste Ergebnis machen in 2 Wochen, was wir jemals in Hessen gemacht haben. Und die Chance dazu ist da.
Dass die Grünen im Gegensatz zu den bayerischen Parteifreunden in Hessen aus der Regierung kommen, sieht Al-Wazir als Vorteil. So wüssten die Wähler jetzt schon, wozu die Grünen imstande seien. Auch der hessische FDP-Spitzenkandidat René Rock verspürt durch den Last-Minute-Einzug seiner Kollegen in Bayern Rückenwind. In Hessen werde es aber nicht so knapp werden, glaubt er.
Nein, Quatsch. Also wie gesagt, Bayern ist wirklich das schwierigste Pflaster für die Freien Demokraten. Wir rechnen mit dem Ergebnis, wenn es nicht so gut läuft, bei 7 und wenn es gut läuft, eher bei 9.
Ein besseres Ergebnis als in Bayern verspricht sich auch die AfD in Hessen. Robert Lambrou ist Sprecher des Landesvorstands.
Vergleichbar ist das Ergebnis mit Hessen nur bedingt, weil mit den Freien Wählern haben wir in Bayern eine Gruppe im Parlament sitzen, die es in Hessen nicht gibt. In Hessen gibt es aus unserer Sicht keine andere Alternative zu enttäuschten konservativen Bürgern als die AfD.
Zieht die AfD in 2 Wochen auch in Hessen in den Landtag ein, wäre sie zum ersten Mal in allen 16 Landesparlamenten Deutschlands präsent.
Benjamin Höhne, Politikwissenschaftler an der Uni Halle-Wittenberg. Die SPD unter 10% in Bayern. Das ist fast schon tragisch. Kann denn für die geschlagene Spitzenkandidatin Natascha Kohnen tatsächlich das Motto lauten, weiter so, nur konsequenter, so trat sie jedenfalls gestern Abend auf. Andere hätten nach der ersten Hochrechnung sofort die Verantwortung übernommen und angekündigt, ich stehe nicht mehr zur Verfügung für dieses Ergebnis.
Ja, ich glaube, das ist ähnlich wie bei der CSU, dass es eben nicht allein damit getan ist, dass eine Spitzenperson ihre Position aufgibt, zurücktritt. Man muss ja auch sagen, soweit ich das beobachtet habe, dass die Spitzenkandidatin Wacker auf einem relativ verlorenen Posten gekämpft hat, dass dann am Ende 9,7% für die SPD rauskommen und sie sich damit halbiert hat oder mehr als halbiert hat. Das ist wirklich dramatisch und kennt man sonst eigentlich eher aus dem Osten der Republik. Nichtsdestotrotz, die Sozialdemokraten haben es in Bayern schon immer schwer gehabt. Aber hinzu kommt ein allgemeiner Trend, nicht nur in Deutschland, sondern man kann das fast für Europa generalisieren, und zwar, dass es sozialdemokratische Politik zunehmend schwer hat, bei Wahlen die Wählerinnen und Wähler zur Stimmabgabe für ihre Partei zu überzeugen. Also da fügt sich die SPD eigentlich in einen Trend ein, dem sie personell, zumal auf Landesebene, glaube ich, nur bedingt etwas entgegensetzen kann.
Verantwortung übernehmen, Rücktritte, das war in einer anderen Epoche. Renate Schmidt, Christian Udiel, die wurden noch vom Hof gejagt, wenn die Ergebnisse schlecht waren. Das gibt's heute nicht mehr. Jetzt gucken wir mal nach Hessen. Schlechte Wahlergebnisse haben Ansteckungsgefahr. Es wünschen sich, ja, so scheint es, alle Ruhe, sollen die Füße stillhalten. So haben wir es eben auch im Bericht aus Wiesbaden gehört, wie bei Mikado. Der Erste, der sich jetzt bewegt, macht es falsch und hat verloren. Ist das klug?
Ich glaube, es gibt in den Parteien tatsächlich jetzt eine gewisse Angst, dass man, wenn man überstürzt handelt, noch mehr kaputt machen könnte und sich das Ganze dann eben negativ auf die Wahlen in Hessen in 14 Tagen auswirken. Dennoch muss man, glaube ich, schon auch sagen, und das ist den Strategen in den Parteigeschäftsstellen klar, dass der Wähler die Wählerlandschaft sehr volatil geworden ist und schon ein geschickter Schachzug in die eine oder andere Richtung sehr viel bei der nächsten Wahl bewirken kann. Eben weil Wähler auch viel empfänglicher sind, weil der typische Stammwähler an Bedeutung verloren hat, der Wechselwähler auf dem Vormarsch ist. Also da kann man auch in 14 Tagen natürlich noch viel tun. Aber ich glaube, an dem heutigen Tage geht es erstmal darum, das Ergebnis von Bayern zu verarbeiten und dann in den nächsten Tagen vielleicht das eine oder andere zu entwickeln.
Die Wähler haben gestern kundgetan, man weiß nicht mehr, wofür die SPD steht, so berichtete es der ARD-Mann Jörg Schönenborn, der Herr der Zahlen- und Wählerbewegung. Man weiß nicht mehr, wofür sie steht. Das erledigt sich aber nicht, in wenigen Tagen darauf eine Antwort zu finden.
Ja, in der Tat. Also das greift an das an, was wir eben auch schon gesagt haben, zur schwierigen Situation sozialdemokratischer Parteien. Und vielleicht sollte man sich in der Tat die Frage stellen, was eigentlich der Markenkern ist. Also was sozusagen die Idee ist, mit der Parteien an die Wähler herantreten. Und das war ist bei der SPD die soziale Gerechtigkeit. Und es müsste ihr eigentlich darum gehen, die Idee der sozialen Gerechtigkeit zu revitalisieren. Nur wie soll sie das machen? Und das ist sicherlich heutzutage keine leichte Frage, auf die es eine leichte Antwort gibt, und schon gar nicht mit Konzepten von damals, das heißt mit Konzepten, die irgendwann in der Zeit der Industrialisierung entstanden sind. Dazu neigt aber die SPD an manchen Stellen, ähnlich aber auch wie die Gewerkschaften. Nur, glaube ich, braucht es da ganz andere Ideen, ganz andere Ansätze, um soziale Fragen der heutigen Zeit in kohärente Politikkonzepte zu überführen.
Die Grünen jubeln, sie tun's auch, weil der grüne Wirtschaftsminister hier in Hessen, Al-Wazir, der beliebteste Politiker ist. Und das ist ja womöglich auch, weil die schwarz-grüne Koalition so geräuschlos funktionierte bis gestern. In einer anderen Koalition wird das für den grünen Spitzenpolitiker vielleicht nicht mehr so sein.
Ja, ich glaube, dass man an der Stelle grundsätzlich sagen kann, dass grüne Parteien nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa in gewisser Weise Profiteure der populistischen Zeitenwende sind. Was ist damit gemeint? Sie sind eigentlich die Partei, die in der Wählerschaft Menschen anspricht, die sich als libertäre Menschen verorten. Und da ist sie meines Erachtens nach die Partei, die am profiliertesten für einen libertären Kurs auch als Gegenpol sozusagen zu dem Kurs populistischer Parteien anbietet. Alle anderen Parteien lavieren mehr oder minder dazwischen, also haben sozusagen für beide Seiten etwas anzubieten. Und da sind die Grünen doch schon mit einem Profil am Start, was in gewisser Weise den Markenkern bildet, der auch auf eine große Nachfrage und Akzeptanz in der Wählerschaft trifft. Also eine Art Marktlücke, die sie da erfolgreich besetzen.
Und auch in Hessen ist wohl zu erwarten, die AfD muss wenig bis nichts tun. Sie wird auch hier in den Landtag einziehen. Benjamin Höhne, besten Dank bis hierher. Und wir lassen wieder William von Baskerville zu Wort kommen im Roman Der Name der Rose. Der Schriftsteller Umberto Eco hat nämlich seinen Protagonisten mit der Fähigkeit ausgestattet, die Zeichen richtig zu lesen. Eine große Kunst ist das, die längst nicht alle in der Politik beherrschen.
Der Zellerer verharrte noch einen Augenblick unschlüssig, gab dann den Seinen ein Zeichen und stürzte sich ihnen voran in den Pfad zur Rechten, indes unsere Mulis sich wieder in Bewegung setzten. Von Neugier gedrängt, hob ich an, William mit Fragen zu überschütten, doch er bedeutete mir zu schweigen und die Ohren zu spitzen. Und in der Tat vernahmen wir kurz darauf einen Freudenschrei, und wenig später erschien an der Wegbiegung hinter uns wieder der Trupp, nun mit dem Rappen am Zügel. Sie holten uns ein, betrachteten uns im Vorbeigehen, immer noch völlig verblüfft von der Seite, und eilten voraus zur Abtei. Mich dünkte, dass William sogar seinen Schritt ein wenig verlangsamte, um ihnen mehr Zeit zu lassen, das Vorgefallene zu berichten. Er wollte sein Ziel erreichen als einer, dem der Ruf eines außerordentlich klugen Mannes vorausgeht. »Nun sagt mir aber«, konnte ich schließlich nicht an mich halten, »wie habt ihr es angestellt, das alles zu wissen?« »Mein lieber Adson«, antwortete er, »am Kreuzweg zeichneten sich im frischen Schnee sehr klar die Hufspuren eines Pferdes ab, die auf den Seitenpfad zu unserer Linken wiesen. Schön geformt und in gleichen Abständen voneinander lehrten sie uns, dass der Huf klein und rund war und der Galopp von großer Regelmäßigkeit, woraus sich auf die Natur des Pferdes schließen ließ und dass es nicht aufgeregt rannte wie ein scheuendes Tier. An der Stelle, wo die Pinien eine Art natürliches Dach bildeten, waren einige Zweige frisch abgeknickt, genau in 5 Fuß Höhe. An einem der Maulbeersträucher, dort wo das Tier kehrt gemacht haben musste, um den rechten Seitenpfad einzuschlagen, mit stolzem Schwung seines prächtigen Schweifes, befanden sich zwischen den Dornen noch ein paar tiefschwarze Steinen. Und du wirst mir doch wohl nicht weismachen wollen, du habest nicht gewusst, dass dieser Seitenpfad zur Müllhalde führt. Schließlich hatten wir bereits von der unteren Wegbiegung aus den breiten Strom der Abfälle steil am Hang zu Füßen des Ostturms gesehen, der eine hässliche Spur im Schnee hinterließ. Und wie die Kreuzung lag, konnte der Pfad nur in diese Richtung führen.
Sie hören H2 der Tag nach der Bayernwahl. Mir waren mir, so haben wir heute getitelt. Und das gilt vor allem für die bayerische SPD, für die CSU auch, aber längst nicht in dem Ausmaß. In der SPD-Zentrale in Berlin, im Willy-Brandt-Haus, da riecht man heute die Furcht, die einst so stolze Partei, die könnte bald Geschichte sein, was in anderen europäischen Ländern längst schon so ist. Sabine Müller über die große Verzweiflung der Genossen.
Normalerweise bekommen bei der SPD auch Wahlverlierer vor allen Kameras einen Blumenstrauß überreicht. Normalerweise stehen in der Parteizentrale wenigstens ein paar Mitarbeiter und klatschen Anstandsapplaus. Aber nach 9,7% in Bayern ist bei der SPD heute nichts normal. Spitzenkandidatin Natascha Kohnen und Parteichefin Andrea Nahles stehen blass und wie versteinert an den Rednerpulten. Und es ist nicht klar, ob aus Kohnens Seitenblick auf Nahles unendliche Müdigkeit spricht oder unendlicher Ärger über die Bundespartei, von der so gar kein Rückenwind kam.
Als SPD stehen wir zusammen, auch nach einer solchen Niederlage. Wir müssen jetzt nach vorne schauen.
Andrea Nahles gibt Durchhalteparolen aus. Die SPD müsse inhaltlich klarer werden, das schlechte Bild der Bundesregierung besser, der Stil anders. Rote Linien, wann die große Koalition für die SPD nicht mehr tragbar ist, will sie nicht ziehen. Das reicht nicht, meint der bayerische Bundestagsabgeordnete Klaus Bartel und fordert:
Anstatt irgendwelche Hinhalteparolen, die man 100-mal gehört hat, mal ernsthaftes Nachdenken.
Die Parteiführung kapsle sich ab, beklagt Bartel, wolle immer noch nicht wirklich wahrhaben, wie tief die Vertrauenskrise der Wähler gegenüber der SPD sei. Über Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz sagt er kopfschüttelnd:
Sie verstehen es nicht und Sie wollen es auch in weiten Teilen nicht hören.
Es folgen 2 Stunden Vorstandssitzung, 2 Stunden, in denen sich die Genossen verbal auskotzen dürfen. Es geht sehr zivil zu, berichten Teilnehmer, aber es herrscht auch große Ratlosigkeit. Danach lautet die Devise: Jetzt erstmal volle Konzentration auf die Landtagswahl in Hessen in 2 Wochen. Alexander Schweitzer, Fraktionsvorsitzender der SPD in Rheinland-Pfalz.
Niemand, der der SPD einen Gefallen tun will, sollte jetzt über was auch immer öffentlich Konsequenzen, Personalfragen, wie auch immer diskutieren, sondern alle müssen sich jetzt auf die Unterstützung von Thorsten Schäfer-Gümbel in Hessen konzentrieren.
Aber es wird öffentlich diskutiert. Nicht von vielen, aber von den üblichen Verdächtigen. Juso-Chef Kevin Kühnert sucht heute zwar nicht die große Bühne, lässt sich am Willy-Brandt-Haus nicht vor die Kameras und Mikrofone bitten, aber auf Spiegel Online ruft er seine Partei dazu auf, die Große Koalition zum Ende dieses Jahres auf den Prüfstand zu stellen. Kühnert will, dass die SPD nach der Landtagswahl in Hessen einen Forderungskatalog beschließt, den die Große Koalition bis zum Jahresende abgearbeitet haben muss. Dann könne man am Tag X sagen, hat geklappt oder nicht. Nach der Hessenwahl, das ist die neue Zeitrechnung bei den Genossen, die Aufarbeitung des desaströsen Bayern-Ergebnisses erstmal vertagt. Auf einer Klausur Anfang November soll die Parteispitze dann über mögliche Konsequenzen beraten. Ich frage einen SPD-Spitzenmann, der aus der Vorstandssitzung kommt, ob er glaubt, dass die Partei für die Zeit nach der Hessenwahl eine Strategie und Antworten hat. Er sagt nur ein einziges Wort: Nein.
Ein einziges Wort? Nein, sie hat keine. Benjamin Höhne, Politikwissenschaftler an der Uni Halle-Wittenberg. Die Unlust der SPD an der Großen Koalition in Berlin, wir haben es eben in dem Bericht gehört, die hat keinen Rückenwind für Bayern erzeugt. Andrea Nahles sagt, was sie sagen muss. Mei, die Floskeln. Schauen wir nach vorne, wir müssen die Niederlage analysieren. Und einer sagt, die SPD weiß schlicht nicht mehr weiter. Wissen Sie's?
Ja, wirklich eine missliche Lage, in der sich die SPD befindet.
Allerdings.
Und wir erinnern uns, aus staatspolitischer Verantwortung ist man ja überhaupt in die Regierung gegangen. Große Teile der SPD wollten das ja gar nicht. Und das auch zu Recht, denke ich. Weil wenn man darüber nachdenken möchte, mit welchen neuen Themen man programmatisch realisieren kann, dann muss man sich dafür Zeit nehmen. Da muss man auch unten anfangen, die Basis mitnehmen und einen Prozess in Gang setzen. Und das ist nun mal wirklich schwierig zu machen, wenn man Regierungspartei ist und Kompromisse eingehen muss. Insofern wird da die alte Debatte wieder losgehen, die aber grundsätzlich an dem Problem der SPD nichts verändern wird, nämlich die soziale Gerechtigkeit neu in eine neue Sprache zu setzen, die Anklang in der heutigen Zeit findet.
Naja, das hat schon Martin Schulz versucht, ist kläglich gescheitert. Sehen Sie denn jemand, der diesen Begriff, der eigentlich ja ein richtiger ist, Leben einzuhauchen versteht und zwar so, dass die Leute sich mitgenommen fühlen?
Ja, schwierig, weil die Vielfalt der gesellschaftlichen Lebenslagen ja auch eine große Herausforderung für die SPD bedeutet.
Eben.
Und klar kann man da auf Personen setzen. Und es ist auch wichtig, dass man Personen an der Spitze hat, hinter der sich Menschen versammeln, der sie folgen wollen. Da sind jetzt die Personen an der Spitze vielleicht nicht unbedingt die sich da, denke ich, sehr gut anbieten würden. Also insofern auch schwierig. Tja.
Also, man stochert, Sie stochern die SPD auch. Ja, so ist das. Man muss nicht so tun, man müsste antworten, wenn es nicht so ist. Aber ganz schlecht fürs Regieren in einer großen Koalition ist auch die schwere Lage der Union. Weiß die denn, was sie will, außer regieren mit Merkel oder doch besser ohne?
Naja, da hat sie ja der SPD immerhin schon mal ein bisschen was voraus. Also das möchte sie ja immer. CDU sieht sich als angestammte Regierungspartei, die für das Regieren auch an der einen oder anderen Stelle bereit ist, einen schwerwiegenden programmatischen Kompromiss einzugehen. Und ich glaube in der Tat, dass die CDU derzeit in der Großen Koalition der Stabilitätsanker ist. Die CSU schwächelt, die SPD hat auch viel mit sich zu tun. Da sieht es bei der CDU in der Tat besser aus. Sicherlich ist man jetzt mit Frau Merkel als Kanzlerin und Parteivorsitzender in der Endphase, aber ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, wie lange diese Endphase noch geht. Und ich glaube, dass die Partei auch sich ziemlich im Klaren darüber ist, dass Frau Merkel nach wie vor relativ gute Popularitätswerte im Land, aber auch außerhalb Deutschlands genießt und so eine Person an der Spitze erst einmal gefunden werden müsste.
Erstaunlich aber doch auch, welches Gewicht die Worte des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble jetzt bekommen. Merkels Position in der CDU sei geschwächt. Das kann jeder sehen. Aber was bedeutet es für die Parteivorsitzende, wenn ihr alter Rivale und doch so treuer Schäuble so etwas vor der Landtagswahl konstatiert? Sind das schon Absatzbewegungen, die auf den Parteitag hindeuten, der im Dezember für die CDU stattfindet?
Ja, gute Frage. Sie sagen es ja auch, er ist Rivale und trotzdem treuer Gefolgsmann von Frau Merkel. Ich finde da aber zwei Punkte etwas nachdenkenswert. Und der erste Punkt ist der, dass Herr Schäuble ja Bundestagspräsident ist und als Bundestagspräsident sich eigentlich nicht in tagesaktuelle innerparteiliche Angelegenheiten so stark einbringen sollte. Also da schwingt einiges aus der Vergangenheit an der Stelle mit. Und dann würde ich aber den noch viel wichtigeren Punkt sehen, der mich in der aktuellen Debatte auch an der einen oder anderen Stelle stört, ist der, dass Frau Merkel in ihrer Anfangsphase ja oft unterschätzt wurde. Und jetzt haben wir sie, wenn wir so wollen, in einer Endphase und da ist auch wieder das Gleiche los. Sie wird unterschätzt. Also fragt man sich doch schon, wann lernen denn ihre Kontrahenten einmal dazu, dass da vielleicht noch die eine oder andere Überraschung aufwarten kann.
Ja, wann haben die Mut und kommen aus der Deckung, Benjamin Höhne. Vielen Dank. Wie gut ja. hat es doch William von Baskerville im Namen der Rose. Er versteht, wie die Mönche in der Abtei zu denken pflegen. Eine Fähigkeit, die ihm ungeheuer nützlich wird.
Gewiss, sagte ich, aber der schmale Kopf, die feinen Ohren, die großen Augen. Ich weiß nicht, ob der Rappe sie wirklich hat, aber ich bin überzeugt, dass die Mönche es glauben. Meister Isidor von Sevilla lehrt, was die Schönheit eines Pferdes verlange. Wenn also das Pferd, dessen Spur ich gesehen habe, nicht wirklich das Beste wäre im Stall der Abtei, wie erklärst du dir dann, dass nicht nur die Stallburschen nach ihm suchten, sondern der Bruder Zellerar höchstpersönlich? Und ein Mönch, der ein Pferd für hervorragend hält, kann gar nicht anders, als es ungeachtet seiner natürlichen Formen so zu sehen, wie es ihm die Auctoritates beschrieben. Zumal, und hierbei lächelte er maliziös in meine Richtung, wenn er ein belesener Benediktiner ist. Gut, gut, sagte ich, aber wieso Brunellos? Möge der Heilige Geist dir etwas mehr Grips in den Kürbis geben, mein Sohn, rief der Meister aus. Welchen Namen hättest du ihm denn sonst gegeben, wenn selbst der große Buridan, der nun bald Rektor in Paris werden wird, keinen natürlicheren wusste, als er von einem schönen Pferd reden sollte? So war er, mein Herr und Meister. Er vermochte nicht nur im großen Buch der Natur zu lesen, sondern auch in der Art und Weise, wie die Mönche gemeinhin die Bücher der Schrift zu lesen und durch sie zu denken pflegten. Im Übrigen schien mir diese Erklärung so evident, dass meine Schmach, nicht von allein darauf gekommen zu sein, rasch wettgemacht wurde durch meinen Stolz, nun teilzuhaben an dieser Erkenntnis, und ich beglückwünschte mich gleichsam selbst zu meinem Scharfsinn. So groß ist die Kraft der Wahrheit, dass sie, wie die Schönheit, sozusagen von selber um sich greift. Und gelobt sei der Name unseres Herrn Jesus Christus für diese schöne Erkenntnis.
Tja, aber nun ist das in der Politik so, jeder, der ein Spitzenamt bekleidet, glaubt zu wissen, was die eigenen Leute zu denken pflegen. Das muss nicht so sein. Und was die Konkurrenz denkt, das glauben auch viele zu wissen. Das allein verhilft aber noch nicht zu einer schlüssigen Strategie. Wie bleibt man Volkspartei? William von Baskerville können wir nicht fragen, alle anderen schon. Geht das überhaupt noch in einer so differenzierten Gesellschaft wie der unsrigen? Erstmal eine Begriffsklärung von Thorsten Schweinhardt.
Die Zerfaserung an den politischen Rändern, die ist es, die Sorge macht, das Ablösen der Volksparteien durch immer kleiner werdende Gruppen.
Sagt CSU-Chef Markus Söder am Abend nach der Bayernwahl. Aber was genau fasert da auseinander? Was macht diese Parteien aus, die nicht einfach nur Parteien sind, sondern Volksparteien? Die Vorsilbe Volks ist vielseitig verwendbar. Als Volksschriftsteller wurden so unterschiedliche Autoren wie Hans Fallada, Karl May und Heinz-Günther Konsalik vermarktet. Ein bekannter Discounter bot bereits einen Volks-Laptop und eine Volks-Zahnbürste an. Du kannst damit nichts falsch machen, sagt das Volks aus. Es ist was, das für alle passt. Gleich gut für jeden, mit der Betonung auf gut. Denn in der Volkstümlichkeit liegt auch die andere Dimension. Flach, massenkompatibel, mehrheitskonform. Das ist besonders bedeutsam, wenn man es auf Parteien bezieht, sagt auch Grünen-Politiker Robert Habeck. Seine Partei sieht er eben gerade nicht als Volkspartei.
Eine Idee, dass sich alle Menschen so abschleifen, alle politischen Ideen beiseite stellen, bis man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt hat. Man einigt sich quasi in der Partei und schleift alle Inhalte rund. Das ist nicht mehr zeitgemäß.
Der Gedanke hinter einer Volkspartei ist, dass sie als gesellschaftliches Bindeglied fungiert. Sie möchte ihrem Selbstverständnis nach breit aufgestellt sein. Nicht nur eine bestimmte gesellschaftliche Schicht oder Personengruppe ansprechen, sondern etwas bieten, worin sich wirklich jeder wiederfinden und ernst genommen fühlen kann. Dazu gehört auch ein breites Themenspektrum, das Volksparteien abdecken müssen. Gerade hieran kann man eine Volkspartei erkennen, hat SPD-Chef Sigmar Gabriel schon 2011 erklärt.
Die Messgröße für Volksparteienpolitik ist nicht ein einzelnes Thema. Wenn wir das machen würden, dann wären wir keine Volkspartei mehr.
Aber auch wenn man thematisch in die Breite geht, kann der eigene Status als Volkspartei ins Wanken kommen. SPD, aber auch CDU/CSU müssen sich heute fragen, was früher selbstverständlich war. Sind wir noch Volkspartei? Und wollen, ja, können wir das heute überhaupt noch sein? Das Konzept der Volkspartei, wie es so viele Jahrzehnte Bestand hatte, verändert sich drastisch. Oder ist sogar ganz im Verschwinden begriffen, wie Hessens Grünen-Chef Tarik Al-Wazir meint.
Ich glaube, was wir gerade erleben, ist, dass es diese klassische Volkspartei, die über Klassen- und Konfessionsgrenzen hinweg ganz viele Leute einsammelt und irgendwo in Richtung 40% geht, dass es die vielleicht so gar nicht mehr gibt.
Den etablierten Volksparteien scheint ihre gesellschaftliche Bindekraft abhanden gekommen zu sein. Statt Ausgleich zwischen verschiedenen Wählergruppen stehen die Zeichen immer häufiger auf Spaltung. Mit einer Welt der steigenden Widersprüche, von denen sich längst nicht alle sauber auflösen lassen, ist eine Partei, die es allen recht machen will, hoffnungslos überfordert, erklärt Robert Habeck.
Und was ist die politische Antwort? Volkspartei. Wir machen nichts, weil wir dann möglicherweise unsere Politik ändern müssten. Diese Verhaltensstarre der Politik lässt das politische Denken selbst erodieren und das ist das, was dabei rauskommt.
Arbeiten wir das mal durch. Benjamin Höhne immer noch am Telefon. Sie begleiten uns heute durch die Sendung als politischer Experte für Parlamentarismusforschung. Mal ganz grundsätzlich. Ist Volkspartei das Merkmal für das alte System der Bundesrepublik? Für die Vergangenheit?
Naja, die Bundesrepublik ist mit den Volksparteien schon gewachsen, erfolgreich gewachsen und mehr muss man sich in der Tat von dieser Idee ablösen oder verabschieden, ohne genau sagen zu können, ob denn das, was an die Stelle der Volksparteien tritt, dann auch in der Lage ist, das zu leisten, was sie einmal geleistet haben, nämlich Kräfte des politischen Zusammenhalts zu sein, die mehr und mehr durch partikularorientierte kleinere Parteien, was auch die Grünen natürlich sind, verloren gehen. Und wir müssen uns ja vor Augen führen, dass in der Zeit, in der Ära der Volksparteien, in den 70er Jahren noch vielleicht, dass da eben unterschiedliche Menschen an einem Tisch sich versammelt haben und über Politik geredet haben und das Ganze irgendwo sie verbunden hat. Also dann saß dann eben der Arbeiter neben dem Spitzenbeamten und ein Landwirt vielleicht dabei und man hat sich als Teil eines gemeinsamen politischen empfunden.
So wie man am Samstagabend gemeinsam Wetten, dass geguckt hat, meinen Sie das?
Ja, oder die Schwarzwaldklinik oder was auch immer. Also das geht in der Tat verloren und das ist, glaube ich, schon auch ein Problem, wo man nicht genau weiß, in welche Richtung das geht, weil man sich auch klar machen muss, dass Demokratie Kompromiss bedeutet und Volkspartei eigentlich ein immer großes Kompromisspaket war. Und wenn wir jetzt lauter kleine Parteien haben, wird es natürlich schwieriger, zwischen diese Kompromisse zu finden, die Volksparteien einst innerhalb ihrer Organisation gefunden haben.
Aber das Ablösen der Volksparteien, ich höre, dass auch Sie die Volkspartei nicht mehr für zeitgemäß halten, zumindest in der Nähe eines Auslaufmodells. Also das Ablösen der großen Gemeinsamkeit durch immer kleinere Gruppen. Welche Folgen hat das überhaupt für die Stabilität des politischen Systems? Da addiert man sich jetzt zum Beispiel, um die AfD draußen zu halten. Mit der will man ja nicht koalieren, also muss man irgendwie mit allen anderen.
Genau, das verlangt von den Parteien dann schon eine höhere Flexibilität, Koalitionsflexibilität ab, das auf jeden Fall. Und nochmal vielleicht zum Begriff zurückzukommen, in der Tat, in der Wissenschaft haben wir uns schon lange mehr oder minder davon verabschiedet. Aber was jetzt eigentlich das Bedenkenswerte oder das Neue ist an der Diskussion, dass nun auch die Parteien oder einzelne Parteien anscheinend den Anspruch, Volkspartei zu sein, aufgeben. Das war bisher ja nicht so. Sie waren zwar keine, wissenschaftlich genau genommen keine Volksparteien mehr, weil sie eben nicht in der Lage waren, breite Wählerschichten bei Wahlen anzusprechen oder in der eigenen Organisation zu versammeln. Deshalb musste man da schon Abstriche hinnehmen. Jetzt aber geht zunehmend der eigene Anspruch auch verloren. Und das hat dann eben Folgen, die bisher noch nicht so ganz absehbar sein werden.
Also, ich halte mal dagegen. Die Volksparteien verlieren ihrer Meinung nach die Bindekraft. Dafür gibt es Indizien. Man kann die Bayernwahl aber auch doch vielleicht so interpretieren, dass die CSU die falsche Strategie hatte, das Asylthema zu hoch gehängt, damit der AfD möglicherweise potenzielle Wähler weggenommen. Nur, was sie da gewonnen hat, verlor sie in der Mitte an die Grünen. Knifflige Sache.
Ja, da hätte die CSU vielleicht auch schon sich den ein oder anderen CDU-Landesverband anschauen können in den letzten Monaten, Jahren. Und da hat man eigentlich gesehen, dass wenn CDU-Spitzenpolitiker Positionen verbal übernommen haben, die man eher bei populistischen Vertretern vermuten würde, dass das sich dann nicht unbedingt positiv bei der Wahl ausgewirkt hat. Also insofern war das womöglich ein Fehler, was die AfD da, was die CSU rhetorisch gemacht hat. Und da muss man aber auch sagen, bei einigen Spitzenleuten in der CSU ist offenbar der Anspruch aus dem Auge verloren gegangen, eben Volkspartei, Mittepartei zu sein. Und dann gehört es bei einer Mittepartei eben auch dazu, dass man nicht für alle Wähler oder potenziellen Wähler Zielvorstellungen kommunikativ transportiert, sondern es auch darum geht, Anhänger und Sympathisanten nicht durch verbale Äußerungen zu verprellen. Und ich glaube, das war im letzten Wahlkampf tatsächlich auch ein Problem der AfD, der CSU, dass man sozusagen durch verbale Äußerungen den einen oder anderen verprellt hat.
Gucken wir nochmal auf die AfD. Die ist jetzt im 15. Landtag, wenn ich das richtig sehe. Die kann ja eigentlich machen, was sie will. Sie kommt da rein. Haben Sie den Eindruck, dass irgendeine der Parteien ein schlüssiges Konzept im Umgang mit ihr hat?
Ja, viele Papiere gibt es da schon, auch Empfehlungen, wie man mit der AfD umgehen sollte. Auch eine große Verunsicherung. Einerseits möchte man sich abgrenzen, andererseits wird empfohlen, dass man sich auch mit den Themen auseinandersetzt. Und ich glaube, da ist in der Tat was dran, dass man die Themen aufgreifen sollte und auch entlarven sollte an Stellen, wo das möglich ist, ohne dabei selbst die populistische Klaviatur zu spielen. Also das heißt, dass man bei einem sachlichen, ausgewogenen Ton bleibt und die AfD versucht, inhaltlich zu stellen, also schon eine Auseinandersetzung, weil alle Politik, die darauf gerichtet ist, die AfD zu stigmatisieren, in die Ecke zu stellen, eigentlich nur das bedient, was bei ihrer Wählerschaft wiederum auch gut ankommt, nämlich zu sagen, wir sind ja hier sozusagen die Schmuddelkinder des politischen Systems, wenn man so möchte, mit uns möchte keiner reden, aber wir haben ja ein wichtiges Anliegen, weshalb wir gewählt werden, und das klappt einfach nicht hinein, in das System zu tragen. Und ich glaube, so eine Politik, die AfD dann an die Wand stellt, würde genau diesen Reflex auch bedienen.
Wenn Sie mit Ihren Studenten in Halle-Wittenberg an der Uni die Wahl analysieren, was wäre für Sie das wichtigste Ereignis? Wie würden Sie das große Bild auffächern, um denen zu sagen, schaut, da können wir jetzt in die Zukunft sehen?
Naja, ich glaube, dass jetzt in Bayern tatsächlich das nachvollzogen worden ist, was man aus anderen Bundesländern und auch Bundesebene schon länger kennt. Eben das Nachlassen der Volksparteien, dass die Kleinparteien dafür im Aufwind sind, dass man eine relativ eingehegte AfD hat. Und ich glaube, dass es dem bayerischen Parteiensystem auch insgesamt gut tut, dass eben nicht mehr nur eine Partei an der Regierung ist, sondern eine weitere dazukommt und dadurch mehr Vielfalt in das politische System hineinkommt. Ich glaube, das ist insgesamt aus einer demokratietheoretischen Sicht zu befürworten oder gut zu heißen.
Also fassen wir diesen Tag nach der Wahl mal gemeinsam zusammen. In Bayern wird es spätestens im November eine Regierung geben. Am 5. tritt schon der Landtag zusammen. Das ist bayerische Besonderheit, liegt am Wahlsystem. Und zwar unter der Führung der CSU wird es eine Regierung geben. Das kann man jetzt nicht instabile bayerische Verhältnisse nennen. Stehen die großen Erschütterungen vielmehr jetzt der Union ins Haus und in Berlin der Großen Koalition?
Ich denke das persönlich nicht. Also wie gesagt, die nächsten 14 Tage werden wir abwarten können. Dann kommt die Wahl in Hessen und gehe ich nicht von aus, dass es unmittelbare Auswirkungen für die Bundesregierung haben wird. Man hat sicherlich mit einer verunsicherten CSU zu tun und die Wirkmächtigkeit der Christsozialen im Bund wird darunter auch leiden, die Durchsetzungsfähigkeit, davon gehe ich schon aus. Man hat eine SPD, die immer so halb auf dem Sprung schon in die Opposition ist und dann eigentlich die CDU um Merkel, die versucht, die Regierung zusammenzuhalten und der Unmut gegenüber ihrer Führung hinter vorgehaltener Hand in der Union auch größer wird. Also insgesamt wird es wahrscheinlich schon instabiler. Ich würde aber nicht davon ausgehen, dass wir in 3 Wochen sozusagen den Abgang der amtierenden Regierung erleben werden. Da denke ich schon, dass man sich bis zum nächsten regulären Wahltermin wahrscheinlich retten wird, weil alle Alternativen für jede Partei, wenn man sich das jetzt genau durchdenkt, eigentlich nicht unbedingt eine positive sein muss.
Also wie unterschiedlich doch die Interpretationen sein können. Sie sagten eben, für Bayern ist das eigentlich demokratietheoretisch gut. Es ist vielfältiger, es ist bunter. Die Kanzlerin sieht es ganz anders. Die hat das schlechte Abschneiden von CSU und SPD auf den Vertrauensverlust der Bürger in die Politik zurückgeführt. Das kann nicht ganz stimmen, denn die Wahlbeteiligung in Bayern war richtig hoch. Und wer zur Wahl geht, hat Vertrauen, oder?
Ja, in der Tat ist das ja auch ein Trend, der in Bayern jetzt fortgesetzt worden ist, dass die Wahlbeteiligung wieder steigt. Das ist für die Demokratie insgesamt gut. Erinnern wir uns noch, vor einigen Jahren wurde gesagt, es ist der Trend, dass Wahlbeteiligungen immer weiter runtergehen. Das ist jetzt seit einigen Jahren schon nicht mehr so. Das ist sicherlich gut für die repräsentative Demokratie, hat aber auch was mit den Populisten und der Mobilisierung durch Populisten und wiederum der Gegenmobilisierung durch andere Parteien zu tun. Also, dass viele in der Wählerschaft sehen, okay, da gibt es jetzt eine populistische Partei, die mit Demokratie vielleicht nicht so unbedingt an jeder Stelle viel zu tun hat. Und deshalb gehe ich doch jetzt wieder zur Wahl und wähle eine Partei, die ich früher gewählt habe, oder probiere es mal mit einer neuen. Also insgesamt belebt das schon die Demokratie und damit keine schlechte Situation.
Benjamin Höhne, besten Dank, dass Sie uns durch diese Sendung begleitet haben. Das war der Tag. Mein Name ist Claudia Sauter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.